1. Das Kapital. Le Mans erster Blick am Morgen galt der aktuellen Bestsellerliste. Er wollte prüfen, auf welcher Position sein neuestes Buch stand. Erst danach schluckte er einen Angstblocker, in der Regel Xanax, aber auch Lexotanil vertrug er gut. Selbst wenn er nachts, von Schlaflosigkeit geplagt, aufstand, um etwas zu trinken, konnte er der Versuchung nicht widerstehen, die Spitzentitel der Woche vor seinen müden Augen vorüberziehen zu lassen. Auf den ersten Rängen stand immer der reinste Schund. Bücher mit schwachsinnigen Titeln wie »Das Glück schließt um 14 Uhr«, »Altern passiert im Kopf«, »Mit 50 fängt ein zweites Leben an«, ausgebrütet von verzweifelten Verlegern als Marketingstrategie. Rekordzahlen hatte »Mein Leben ohne Sex« erreicht, ein von einer hübschen 30-jährigen Journalistin verfasstes Manifest, das ein halbes Jahr lang zwischen dem ersten und dem zweiten Platz pendelte. Im Zeitalter der sexuellen Freizügigkeit war die Enthaltsamkeit in Mode gekommen. Le Mans hatte das Buch angewidert gelesen. Ein Leben ohne Sex erschien ihm unmöglich. Es war nicht nur qualvoll, sondern auch gefährlich. Das gesamte menschliche Leben spannte sich doch zwischen zwei Punkten auf, der Geburt und dem Tod. Dazwischen bot lediglich der Sex eine ernstzunehmende Alternative zum Suizid. An manchen Tagen konnte Le Mans mit unbändiger Freude konstatieren, dass er mehrere Plätze hochgerückt war. Und einmal hatte er sogar Marc Levy überholt. Aber meistens rutschte er ab. 5, 16, 56. Der Nervenkitzel jeden Morgen war fast unerträglich. Das wichtigste Ziel bestand darin, nicht unter die 100er-Marke zu sinken. Denn wenn das geschah, war man gesellschaftlich erledigt. An jenem Morgen bewegte sich sein Buch, eine Romanbiografie über Karl Marx mit dem Titel »Die Liebe und der Kampf« zwischen dem 95. und dem 99. Platz. Ein mittelmäßiger Titel und noch dazu dieses agitatorische Ausrufezeichen, eine glatte Fehlentscheidung. Er wollte den Roman ursprünglich »Die eiskalten Wasser egoistischer Berechnung« nennen, aber sein Verleger hatte für einen zu kräftigeren Titel plädiert. Den brauche man, wenn man die breite Öffentlichkeit gewinnen wolle. Sein letztes Buch, »Der Aufschwung«, hatte sich in der Kategorie Essay 15 Wochen lang unter den Top 5 gehalten. Aber damals stand er auch kurz vor seiner Wahl zum Staatspräsidenten.
Ich lernte Dan bei der Aufzeichnung einer Politiksendung kennen. Ich war 24 und hatte gerade meinen ersten Roman veröffentlicht. Er war 30 und zum Sprecher der Sozialistischen Partei Frankreichs gewählt worden. Vor unserer Begegnung hatte ich mich von Politikern ferngehalten. Kaum war mein Name ein wenig bekannt geworden, noch vor MeToo, hatten sie mir mehr oder weniger aufdringlich nachgestellt. Damals wusste man, dass etliche Männer sich in ihrem Eroberungsdrang aus dem Fundus junger Schauspielerinnen und Schriftstellerinnen bedienten. Journalistinnen und Pressesprecherinnen, so charmant sie sein mochten, mieden sie tunlichst, denn die konnten ihren Ruf und ihre politische Zukunft gefährden. Von dem zerstörerischen Potenzial autofiktionaler Veröffentlichungen fühlten sie sich nicht bedroht, sondern eher beflügelt. Schließlich erregten solche Texte Aufsehen im Namen der Literatur, einer von ihnen besonders geschätzten Kunstform. Die weiblichen Zielpersonen erhielten in der Regel ein Kärtchen mit ein paar anerkennenden Worten, dann folgte eine Einladung in das Restaurant eines Luxushotels oder in ein anderes gediegenes Etablissement in der Nähe der Machtzentren. An Orte, wo sich die politische Elite die Klinke in die Hand gab, um sich auf dem Laufenden zu halten und in Begleitung junger Frauen gesehen zu werden. Die meisten Männer nahmen sich ein paar Tage Zeit für ihr Verführungsprojekt, die besonders geduldigen einige Wochen. Manche von ihnen schrieben schmachtende, gefühlvolle Briefe, in denen sie Goethe, das Hohelied der Liebe oder Saint-Jean-Pers zitierten. Alle verfolgten dasselbe Ziel: Vögeln. Welche von ihnen gleich beim ersten Treffen die Karten auf den Tisch legten, war ein offenes Geheimnis. Diese Männer galten als draufgängerisch oder sogar aggressiv. Die Frauen warnten sich gegenseitig: Pass auf bei X oder geh nicht allein zu einem Treffen mit Y. Über Jahrzehnte hinweg hatten sich Frauen ängstlich und angespannt auf derartige Verabredungen eingelassen. In jener Zeit wurden Schriftstellerinnen, insbesondere sehr junge, als dekorative Marionetten wahrgenommen, mit denen Männer sich schmückten. Ein Rudel routinierter Verführer, verheiratete Männer und Familienväter jeglicher politischen Couleur lauerte ihnen auf, stets auf der Jagd nach neuen, unverbrauchten Reizen. Sie suchten sich leicht zu beeindruckende Kindfrauen, mit denen sie spielen konnten. Ihre Amtsgeschäfte ließen ihnen wenig Zeit für Zerstreuungen. Und was gab es Angenehmeres als Eroberung und Sex? Dan war gewandter. Er interessierte sich für meine Arbeit und äußerte sich lobend zu meinem Roman. Er war geistreich, übertrieb nicht, und so wagte ich mich ein wenig aus der Deckung, und auch ich hatte meine narzisstischen Anteile. Sie hörten Die Liebeshungrigen von Karine Tuil. Aus dem Französischen von Maya Überle-Pfaff und Alexandra Beisch. Gelesen von Sondrine Mittelstädt und Richard Barenberg. Ein Hörbuch des Argon Verlags.